Ich freue mich, heute Morgen in Krefeld zu sein und dass ich meine Frau dabei haben kann, ist auch für mich sehr schön. Marianne, wenn du kurz mal aufstehst, dass die Gemeinde dich sehen kann. Das ist also meine liebe Frau, die schönste Frau, die man weit und breit finden kann. Das habt ihr doch auch bemerkt, oder? Ja. Wir dürfen bereits 30 Jahre miteinander verheiratet sein und haben 5 volljährige Kinder. Ich wurde eben aufgeklärt, erwachsen wäre was anderes. Und bin sehr, sehr dankbar. Es ist eine neue Lebensphase, in die meine Frau und ich irgendwie eingetreten sind, wo man nicht mehr so die volle Verantwortung spürt. Das ist schon ein bisschen anders. Ich habe schon einmal hier gepredigt, das ist ein bisschen her, ungefähr 20 Jahre her, wer kann sich erinnern. Und ist tatsächlich so zu Adis Zeiten. Und ich habe überlegt, worüber habe ich hier in Krefeld vor 20 Jahren gepredigt? Und man hat ja damals noch nicht Computer gehabt, wie heute wäre es kein Problem, würde ich eben nachgucken, was habe ich damals gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe gesagt, Herr, ich möchte heute Morgen für meine lieben Geschwister in Velbert frisch vom Thron Gottes was haben. In Krefeld. Ja, danke schön. Ihr seht schon, wie sehr ich mich zu Hause fühle. Und wir sind tatsächlich wirklich verbunden mit euch Krefeldern. Wenn ich an Matthias denke, ich sehe ihn ab und zu. Ich bin ja vom BFP für deine Pastorenausbildung als Mentor da. Es gab eine Zeit, wo ich kräftemäßig ziemlich am Limit gelaufen bin und ganz wenig noch machen konnte. Aber diese eine Sache für den BFP habe ich gesagt, okay, die eine Sache mache ich. Ich werde Mentor sein für dich und es hat sich als Segen erwiesen, auch für mich. Und dann durch Heirat sind ja verschiedene Verbindungen da. Und der erste, der uns heute begrüßte, war Matthias Roslan, den wir euch gerne geschenkt haben. Gott wird ihn bestimmt auch weiter hier bei euch segnen. So, hat das mit der Folie geklappt, dort hinten, mit den Geräten und mit den Dingen? Ja, das Licht ist hier ein bisschen zu doll, das kriegt man nicht so ganz hin, es wird schon klappen, wir kriegen das hin. Und als ich so für den heutigen Morgen innerlich stille wurde, hatte ich zunächst ja eigentlich gehofft, ich würde euch etwas richtig Tolles sagen können. Also irgendetwas ganz Neues, was man noch nie gehört hat. Und es kam eine ganz altbekannte Geschichte in mein Herz. Eine altbekannte Geschichte, die möglicherweise auch Carsten schon in der kurzen Zeit, wo er hier Pastor ist, mal thematisiert hat. Es ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. So einfach, so schlicht, dass sie seit meiner Kindheit immer wieder mal in Predigten vorgekommen ist und tief verankert ist, auch in mir, bei den Geschichten, wo Jesus mit Einzelnen spricht. Und wir sind hier in der Gruppe jetzt gemeinsam und jeder guckt so ein bisschen, wie wirkt der andere, wie wirkt es auf den und hoffentlich ist der und der da. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, jeder von uns braucht ganz persönlich Gottes Ansprache in sein Herz. Ist das nicht so? Und Jesus hat vor Tausenden von Menschen gesprochen. 5.000, 10.000, wenn wir die Frauen dazu rechnen, die Kinder. Aber hat sich überhaupt nicht gescheut. Das war für ihn gar kein Unterschied, mit einem Einzelnen zu sprechen. Dann verbringt er auf einmal eine ganze Nacht mit dem Nikodemus. Und er sagt nicht, was war das uneffektiv. Heute habe ich nur mit einer einzelnen Person zu tun gehabt. Das war für ihn völlig egal, ob Jesus zu 5.000 sprach oder zu einem. Zachäus ist ein Beispiel. Petrus, liebst du mich, ist ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele, wo Jesus gesagt hat, und jetzt möchte ich mal mit diesem und jenem ganz alleine sprechen. Und das wünsche ich mir, ich erwarte es auch heute Morgen, dass Gott das tun wird, dass soweit wir uns öffnen, und ich denke, das werden wir alle tun, dieser Moment entsteht, wo du merkst, jetzt spricht Jesus mit mir ganz persönlich und ganz alleine. Und so hat er es auch getan an diesem Tag bei der Frau am Jakobsbrunnen, über die Geschichte ich eben heute sprechen möchte. Bei dieser Frau, von der wir heute sprechen, war es völlig unwahrscheinlich, dass es ihr je gelingen würde, mit Jesus sprechen zu können. Es war geradezu unmöglich, dass sie einen Termin bei Jesus kriegen würde. Noch schwieriger als meine Schäfchen in Velbert bei ihrem Pastor. Also ganz, ganz schwierig. Erstens, sie war eine Frau. Ja, sagst du, was für ein Problem? Doch, ein großes Problem. Ein jüdischer Mann, ein Rabbi zumal, der würde es nie einen Termin mit einer Frau machen. Grundsätzlich nicht. Auf gar keinen Fall. Das hat Maria, die Mutter von Jesus, ihm von Kind auf beigebracht. Halte Abstand, scherze nicht mit den Mädels, schau ihnen nicht in die Augen, die sind gefährlich. Also es hat schon Erziehungsmaßnahmen gegeben, wie doch bis zum heutigen Tage, das eben so ist. Mit Jesus zu sprechen, unmöglich. Sie war eine Frau. Der zweite Punkt, sie war eine Samariterin. Und die Juden hatten grundsätzlich keinen Kontakt mit Samaritern. Grundsätzlich nicht. Feindschaft, Verachtung. Wenn ein Samariter etwas besaß, ein Gefäß oder es benutzt hat, das hätte danach ein Jude nie angerührt. Wenn ein Samariter irgendetwas verkaufen wollte, ein Jude hätte es ihm nie abgekauft. Feindschaft, Trennung. Und Jesus war ein Jude. Und jetzt mal eine Frage. Kannte Jesus die inneren Versuchungen von Mentalität und Kultur, so wie du und ich? Kannte er sie? Ja. Ich fuhr gestern in Velbert einen Weg entlang und wir haben dort einen wunderschönen neuen Park. Und eine ganze Gruppe von muslimischen Frauen, entsprechend gekleidet, teilweise eben weitgehend verhüllt, zumindest die Haare, alles. Und man sieht diese muslimische Ausstrahlung, wie sie sind. Was ist meine deutsche Gefühlsreaktion? Auch nachdem ich höre, was in der Welt passiert, was im Islamismus passiert, was die Gefahr in Deutschland selbstverständlich auch ist. Meine erste Reaktion ist, ups, schon wieder, muss das sein? Und ich merkte, wie Gottes Geist mich ansprach und sagte, Andreas, ändere deine Gefühle. Ändere deine Gefühle und habe eine Freude, eine Zuneigung, eine Dankbarkeit, dass diese Menschen da sind. Es ist eine, dass sie da sind, dass sie existieren, dass sie hier sind, dass wir mit ihnen Leben teilen können, ihnen vielleicht einmal das Evangelium sagen können. Ich habe ja oft angekündigt, keine Ahnung, ob es was wird. Wenn ich mal in Rente gehe, werde ich Türkisch lernen. Einfach aus diesem einen Grund, um einen hohen Prozentsatz unseres Landes direkt ansprechen zu können. Kannte Jesus die alteingesessenen jüdischen Gefühle gegenüber Samaritern? Selbstverständlich kannte er die. Und er musste diese Gefühle genauso überwinden wie du und ich. Und schließlich, sie hatte richtig große Lebensprobleme, sagen wir es ganz genau. Es gab eine Menge von Sünden in ihrem Leben. Vieles war ganz falsch gelaufen. Da würde doch ein solcher Rabbi wie Jesus mit ihr nicht sprechen. Und ich spreche wahrscheinlich kein Geheimnis aus. Aber wenn wir als Gemeinde uns versammeln, das mag Gäste angehen, aber auch alteingesessene Geschwister, da gibt es manchmal Beschämungsgefühle, dass man sich sagt, die anderen, die sind so richtig heilig. Ja, hier der Matthias am Klavier und so und der andere Matthias an der Gitarre, das sind Menschen und hier unser Pastor hat Urlaub, ist gekommen, was muss er für ein heiliger Mann sein? Es ist einfach, das müssen Leute sein, die mit Gott verbunden sind, die ihn lieben, da ohne Fehl und Tadel und von Sünde haben die schon Jahrzehnte nichts mehr gehört. Darf ich euch aufklären? Ist nicht so. Wir sitzen in diesem Punkt alle im gleichen Boot und kennen unsere Alltagsschwierigkeiten. Und dann sagt Jesus, komm zu mir, wir können über alles sprechen. Aber damals, diese Frau hatte eigentlich null Zugang zu Jesus. Gott fand einen Weg und ich lese uns mal vor, wie Gott diesen wunderbaren Weg gefunden hat. Jetzt brauche ich die nächste Folie. Einfach nur so als Überschrift, soweit. Ich lese natürlich ein bisschen mehr, als hier steht. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Ein Brunnen ist gemeint. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. In Klammern, dann kriegst du dieses Wasser. Klammer zu. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, in Klammern, ich habe keinen Mann, gib mir jetzt dieses Wasser. Klammer zu. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du recht geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht, ich weiß, dass wenn der Messias kommt, der Christus, wenn jener kommt, der wird uns alles verkündigen. Jesus spricht, ich bin es, der mit dir redet. Ja, ihr merkt schon, da ist so viel Stoff drin, da könnte man ja ganz viel zu sagen. Aber mir geht es nicht darum, eine Komplettauslegung dieses Abschnittes euch heute Morgen vorzutragen, sondern mir geht es darum, zu versuchen, ein Sprachrohr zu sein, dass Gottes Geist genau die Dinge ansprechen kann, die für dich gedacht sind, die du mitnehmen kannst und die dann auch auf eine gewisse Weise bleiben werden. Und ich starte mit dieser Aussage, er musste aber, wie es hier steht, durch Samaria ziehen. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kam also von Judäa, er wollte nach Galiläa und musste nun durch Samaria, durch Sychar. Musste er wirklich? Nein, nein, nicht wirklich. Es war damals so, wenn die richtig eingefleischten Juden von Judäa nach Galiläa wollten, die wechselten auf die rechte Seite des Jordan, wechselten zurück und vermieden es, mit Samaria in Kontakt zu kommen. Hast du schon mal die Straßenseite gewechselt? So als in der Ferne jemand zu sehen war, den du doch nicht so gerne gesprochen hättest? Na, das sagen wir jetzt keinem, aber ist doch passiert, oder? Oder eben mal eine Straße abgebogen, weil da jemand kam, den du lieber hättest nicht sehen wollen. Dich herumgeschlichen um den rechten und geraden Weg. Kennst du das? Das wäre das Naheliegende gewesen für Jesus. Mit diesen Gefühlen gegen die Samariter. Das Naheliegende wäre gewesen, die Straßenseite zu wechseln. Auf die rechte Seite des Jordan, dann dran vorbei und bloß keinem Samariter begegnen und dann links wieder nach Galiläa. Aber Jesus macht das nicht. Jesus wechselt die Straßenseite nicht. Jesus geht geradeaus durch. Gibt es irgendwem, mit dem du eigentlich reden solltest? Du hoffst aber, er ist am kommenden Sonntag nicht da oder an diesem. Gibt es so jemand? Kein Weitersagen, das ist jetzt zwischen uns beiden jetzt so. Unser Herr geht gerade durch. Unser Herr macht nicht diese Kurve. Unser Herr wartet nicht hier vorne, bis die Person raus ist, schleicht hinterher und guckt, bis sie weg ist und geht dann zum Kaffee trinken. Unser Herr geht gerade durch. Er musste aber durch Samaria ziehen. Ich möchte euch, liebe Geschwister in Krefeld, sehr, sehr ermutigen, mit Jesus geradeaus zu gehen. Wenn es Dinge gibt, um die dein Fleisch, dein alter Mensch herum will, dass du das nicht machst, dass du geradeaus durchgehst. Und ich weiß, auf diesem Weg passieren Wunder Gottes. Wäre Jesus nicht geradeaus gegangen, diese Frau hätte das lebendige Wasser nicht bekommen. Lieber Bruder, liebe Schwester, ab heute, abgemacht, so zwischen uns beiden, ab heute gehst du geradeaus. Ab heute schleichst du nicht mehr rum. Ab heute werden die Dinge angepackt, die man am liebsten nicht anpacken möchte. Nun, Jesus kommt dort in Sychar an. Und wenn wir das nochmal geografisch anschauen, dann ist hier in Sychar, in Samaria, ein ganz wichtiger Ort biblischer Geschichte. Dort sind zwei Berge, Ebal und Garizim. Das sind die beiden Berge, von denen Mose Fluch und Segen über Israel ausgesprochen hat und sie durften aussuchen. Dann ist es der Ort, wo von Josef das Grab zu finden ist, bis zum heutigen Tag, ein heiliger Ort. Dann ist es der Ort, wo Jakob ein Feld gekauft hat, wo er gelebt hat. Es wäre doch vielleicht ein Ort gewesen, wo Jesus der Tradition gefrönt hätte, wo er die vergangenen großen Offenbarungen dieses Ortes aufgesucht hätte, wo er die vergangenen großen Worte, die Gott dort gesprochen hätte, hat nochmal nachgedacht hat und sich darin verloren hätte. In der Vergangenheit dieses großen Ortes Ebal, Garizim, Grab des Josef vielleicht nochmal besuchen. Aber Jesus war nicht auf Sightseeing. Mit Beben in meinem Herzen und viel, viel Ehrfurcht und Anerkennung möchte ich zu der etwas älteren Generation sprechen, die in Velbert auch so viel Gutes für mich bedeutet. Lieber älterer Bruder, liebe ältere Schwester, bleibe nicht am Berg Garizim und Ebal, nicht an den alten Offenbarungen Gottes. Hat Gott dich etwa nur deshalb noch hier, damit du finanziell die Gemeinde mitträgst? Das sollst du auch tun. Aber Gott hat dich doch hier, damit du dein geistliches Gefäß öffnest und damit Segen von dir ausgeht. Und sollte irgendetwas sein, was in deinem Herzen diesen Segen hindert oder blockiert, irgendetwas, was aus der alten Zeit kommt, ach, wende dich an deinen Herrn. Es gibt Ströme lebendigen Wassers, die die schwersten Brocken wegtragen können. Das sind nicht Menschen, die das tun. Ich erlebe manchmal, wie Leute sich an mich wenden und wollen meine Hilfe haben. Im Blick darauf, dass wichtige Probleme, Beziehungsprobleme in den Familien gelöst werden. Und ich stehe oft davor und sage, Herr, ich kann hier nicht helfen. Aber es gibt einen, der helfen kann. Es gibt einen, der heilen kann, der Beziehungen heilen kann und sei die Wunde noch so alt. Jesus macht nicht traditionelles Sightseeing. Ihm geht es um die Zukunft. Ihm geht es um diese Frau, die jetzt in Not ist. Und da lässt er das Grab Josefs links liegen. Es kümmert ihn nicht. Was ihn kümmert, ist diese Frau. Gott hat einmal zu mir ganz persönlich sehr deutlich gesprochen, vor vielen Jahren, anhand dieses biblischen Wortes: Lass die Toten begraben, aber gehe du hin und verkündige das Reich Gottes. Und weil ich dieses Wort gehört habe von meinem Herrn zu mir, stehe ich heute hier. Sonst wäre ich übrigens, falls jemand es genau wissen will, Geschichtslehrer geworden. Ich war immatrikuliert in Hannover an der Uni und wollte Lehrer werden, unter anderem Geschichte. Und da sprach der Geist Gottes: Lass die Toten begraben. Gehe du hin und verkündige das Reich Gottes. Das war der Anfang, dass ich wieder in den Dienst gegangen bin. Jesus hat sich um das Grab Josefs nicht gekümmert, aber um diese Frau. Und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen. Ich gucke mal, ob ich das hier auf der Folie drauf habe. Ja, nächste Folie. Er musste aber durch Samaria ziehen. Und jetzt Vers 6. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Jesus war Mensch und Jesus hatte ganz real Durst. Er setzte sich an diese Quelle nieder, um es ganz genau zu sagen, weil er nicht mehr laufen konnte. So einfach war das. Er war seinen Weg gegangen und er konnte schlicht nicht mehr. Und er setzte sich auf den Rand dieses Brunnens. Sein Zuckerspiegel war ganz unten. Hatte der Sohn Gottes auch einen Zuckerspiegel? Ja, hatte er auch. Er war Mensch wie du und ich. Und er war müde, richtig, richtig müde, kaputt und alle. Und so setzte er sich an diesen Platz. Und wenn immer jemand von euch, ihr lieben Geschwister, dieses Gefühl sowohl geistlich als auch körperlich erlebt: Ich bin fertig, ich kann nicht mehr, tragt mich bitte ins Bett, es reicht zu nichts mehr, dann darfst du wissen, dein Herr versteht dich. Und wir können aus dieser Geschichte entnehmen, wie Jesus eine Speise bekommt, die aus dem kaputten, müden, fertigen Jesus einen frischen Jesus macht, der zu vielen Menschen sprechen kann und wo viele satt werden im Glauben. Dazwischen ist was passiert. Aber wir haben hier einen richtig kaputten, fertigen Jesus. Und jetzt stell dir mal vor, das ist nicht blasphemisch, das ist einfach mal, Jesus wurde Mensch und dürfen wir uns da hineinversetzen. Du wärst unser Herr gewesen an der Stelle, mal von der menschlichen Seite. Und jetzt sitzt du an diesem Brunnen und du bist völlig fertig, du bist durstig ohne Ende, die Jünger sind weg. Was machst du? Ich kann dir sagen, was ich machen würde. Ich würde in den Brunnen reingucken. Und dieser Brunnen ist einer der tiefsten Brunnen ganz Palästinas, 32 Meter tief, 32 Meter. Da sitzt Jesus und der tut genau das, was du auch tätest, wenn du Durst hast. Er guckt in diesen Brunnen und er kann das Ende nicht sehen und er hat Durst. Was würdest du als nächstes machen? Ich kann dir sagen, was ich täte. Ich würde als nächstes gucken, gibt es hier irgendein vergessenes Gefäß, ein altes, kaputtes Seil, was ich noch zusammenknüpfen kann? Kann ich irgendwie ran an dieses Wasser? Aber es ist nichts da. Es ist alles öde, kein Gefäß, kein altes Seil, nichts. Da sitzt er. Was tätest du als nächstes? Ich kann dir sagen, was ich täte. Ich würde beten. Ich würde sagen, lieber Gott, mach was. Ich leide und das geht nicht. Gott, mach was. Geht mal fantasievoll mit mir mit. Jesus schließt die Augen und sagt: Lieber Gott, um mich herum ist nichts. Kein Seil, kein Gefäß. Der Brunnen ist 32 Meter tief. Ich kann das Ende nicht sehen. Ich habe Durst. Du bist mein Vater. Bitte mach was. Er macht die Augen auf und da kommt eine Frau. Lieber Gott, Hilfe naht. Guckt er näher, eine Samariterin, oh nein. Nein, lieber Gott, hättest du nicht jemand anders nehmen können? Den Carsten vielleicht. Aber doch nicht diese Samariterin. Erstens, es ist eine Frau. Du weißt, was meine Mama mir gesagt hat. Sprich nie allein mit einer Frau. Ist gefährlich. Zweitens, du weißt, was ich in der Synagoge gelernt habe. Da wurde mir beigebracht, niemals mit Fremden. Schon mal nicht. Und auf gar keinen Fall mit diesen, nicht Pharisäern, sondern Samaritern, danke, die vertausche ich ständig. Und all das, Jesus macht die Augen auf, ist plötzlich da. Lieber Gott, eine Frau, eine Samariterin, nein, von der will ich nichts haben, sagt sein Gefühl. Aber kommt der Durst. Ach, vielleicht, sie hat ein Gefäß, vielleicht kann man ja drüber nachdenken. Und dann kam Gottes Geist und zeigte ihm, du Jesus, du bist hier nicht zufällig. Ich will dich gebrauchen. Diese Frau soll geistliches Wasser bekommen. Und dein Durst wird auch gestillt. Und Jesus fing an, sich zu öffnen. Und die 1 Kilometer, oder wie man sich da von weitem schon gesehen hat, ist er, als sie angekommen ist, völlig geordnet und hat das mit sich und dem Herrn abgemacht. Ich werde ihr dienen, obwohl sie eine Frau ist, obwohl sie eine Samariterin ist. Und jetzt machen wir die ganze Sache mal umgekehrt. Da ist die Samariterin. Es ist mittags um 12. Sie schämt sich, mit ihren Kolleginnen und Freundinnen zusammen zu sein, und sie geht alleine zu dem Brunnen. Was hofft sie? Natürlich hofft sie, alleine dort schöpfen zu können. Und sie ist unterwegs und auf einmal sieht sie, da sitzt ja einer. Hoffentlich nicht irgendjemand, den ich kenne. Und dann guckt sie genauer. Ein Jude. Da guckt sie genauer. Die Quasten unten. Ein Rabbi. Ein Rabbi, ein Jude, ein Mann am Brunnen. Ich will kein Wasser mehr. Ich brauche kein Wasser mehr. Ich bin auch nicht durstig. Aber da regte sich was in ihr. Doch, ich muss, es geht nicht anders. Ich muss jetzt diesen geraden Weg gehen. Meine gesamte Gefühlswelt sagt nein. So ist das wirklich manchmal, ihr Lieben. Unsere Gefühle sind nicht ein guter Maßstab für Gottes Wille. Definitiv nicht. Ihre ganze Gefühlswelt sagt nein, ich will das nicht. Aber sie geht mit ihrem Schöpfgefäß. Sie geht. Ach, noch ein paar Worte zu dieser Frau. Ich meine, ich kann sie vor meinen Augen sehen. Wenn ich Maler wäre, ich könnte sie malen. Weil es gibt einige Dinge, die wir richtig genau wissen. Zum einen, sie war nicht mehr so ganz jung. Denn, immerhin in der 6. Beziehung, und es dauert ja Zeit. So. Also war sie so ein bisschen in die mittleren Jahre gekommen. Und zum Zweiten, sie war mit Sicherheit eine sehr attraktive, immer noch attraktive und ehemals exzellent schöne Frau gewesen. Sonst hätte sie nie 6 Männer geangelt, oder? Ist doch einfach. 1 und 1 ist 2. Da kommt also diese ehemals exzellent schöne Frau und heute immer noch recht attraktive Frau in ihren mittleren Jahren. Und was wir auch wissen ist, dass sie ein fürchterliches Beziehungsdurcheinander in ihrem Leben hat. Wir wissen, dass sie, und das ist theologisch sehr umstritten, wie es genau gekommen ist und wie es genau war, das lasse ich jetzt mal weg. Aber was man wissen kann ist, es gab in ihrer Erinnerung viele verletzende Momente. Denn warum trennt man sich von jemand? Doch nicht, weil alles schön gelaufen ist, oder? Sondern man trennt sich, weil es eben nicht schön gelaufen ist. Und diese samaritische Frau, sie ist ein exzellentes Abbild der Menschen des mittleren Alters in unserem Land. Verflossene Beziehungen ohne Ende. Da reicht eine Hand nicht. Bei ihr reichte ja mal eine Hand. 5 verflossene Beziehungen. In der 6. war sie. Aber da reicht oft eine Hand nicht. Und ich bin sehr berührt von dem, was ihr vorhabt, habt hier zu tun. Das ist ja in dieses Thema hinein, wo wir wertelos unterwegs sind. Aber trotzdem, was da war, und das wissen wir auch von ihr, hatte diese Frau eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Wenn ich jetzt mal die nächste Folie haben darf, da steht es ja. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Hier haben wir den Grund ihrer Biografie, die so schwierig ist. Es fehlt ihr ein fester Grund der Anbetung. Sie weiß nicht, wen sie anbeten soll. Das, was den Menschen am allermeisten adelt, ist, wenn es jemand ist, der Gott anbetet. Es gibt nichts Größeres, nichts Höheres. Aber diese Frau hat das nicht. Wir sagen ja manchmal im Eheverhältnis, meine Angebetete, ich vermeide das, ich finde es falsch. Weil dieser Begriff Anbeten ist reserviert für einen. Ihr fehlt ein Fundament. Sie schwankt hin und her. Sie hat 1000 Fragen. Sie weiß die Antwort nicht. Und vor allem weiß sie nicht, was Anbetung ist. Sie versucht es mit den Männern. Sie versucht es mit der Religion. Sie versucht es vielleicht auch mit Schönheit. Sie versucht es mit Besitz. Sie versucht es mit, keine Ahnung. Aber es gibt nichts, dem sie ihre ganze Hingabe ungefährdet schenken kann. Und ich darf dir eine wunderbare Botschaft sagen. Es gibt tatsächlich einen, dem du deine ganze Hingabe, nichts anderes ist Anbetung, völlig ungehindert schenken kannst, dem lebendigen Gott. Ich komme zurück zu dem Beginn des Gespräches der beiden. Eine Folie weiter. Dann lese ich es von hier. Die samaritische Frau, und erstmal Vers 7 haben wir. Danke, da haben wir es. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Versetzen wir uns da hinein. Wer steht da vor wem? Da ist der Schöpfer und das Geschöpf. Da ist das Kind und der Vater. Und der Schöpfer bittet sein Geschöpf um Wasser, um einen Gefallen. Der Schöpfer selbst. Gott selbst bittet in Christus diese Frau: Bitte gib mir, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, deinen Dienst. Ich hoffe, dass gerade jetzt der Geist Gottes in dein Herz spricht und es sagt: Du mein Kind, ich brauche dich, gib mir Wasser, gib von dem, was du hast, ich brauche deinen Dienst. Der ewige Schöpfer spricht. Ein Brückenschlag von Jesus. Aber die Frau kann diesen Brückenschlag nicht beantworten. Ihr Herz ist nicht gestimmt wie das seine. Ihre Offenheit, ihre Freiheit ist nicht die, die er hat. Da gibt es Blockaden, da gibt es Hindernisse, da gibt es Dinge, die bewirken, dass sie nicht Ja sprechen kann. Und sie spricht: Wie bittest du, der du ein Jude bist? Und sie nimmt dieses ganze Problem, was sie miteinander haben, auf den Tisch. Jesus hat es überwunden, in ihr ist dieses Problem da. Und dann sagt Jesus, und jetzt wechselt er und sagt: Weißt du, ich bitte dich um Wasser, du kannst nicht. Die Barriere zwischen uns ist zu groß. Du bringst das auf den Tisch, was zwischen uns steht. Dein Herz ist gehemmt, das geht bei dir jetzt nicht. Aber ganz ehrlich, bitte du doch mich. Bitte mich und ich gebe dir Wasser. Bitte mich, ich gebe dir Wasser, was bleibt, was eine Quelle in dir ist, eine Quelle, die immer wieder sprudelt. diese Quelle, von der Jesus spricht, sollten wir alle haben. Und wenn man einem Menschen begegnet, der voller Durst sich seine letzte Strecke gerade noch schleppt, um am Sonntag im Gottesdienst zu erscheinen und hofft, im Lobpreis ein wenig vom Geist Gottes zu spüren, dann ist es jemand, der diese Quelle braucht im Alltag, am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. Eine Quelle, die sprudelt ins ewige Leben. Und Jesus sagt, Mädel, diese Quelle brauchst du. Du kannst mir jetzt nicht geben. Du bist nicht imstande, diese Brücke zu überwinden. Aber ich bin imstande. Frage mich und ich gebe dir Wasser, was quillt ins ewige Leben. Wenn wir die Geschichte ein wenig weiter verfolgen, stellen wir fest, dass sie nicht kann, dass sie nicht will. Und Jesus unternimmt etwas ganz Wunderbares, um sie von A nach B zu bringen. Nämlich, er hält ihr einen Spiegel vor. Jetzt bin ich im Vers 17 und im Vers 16. Er spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann. Sie antwortet, ich habe keinen Mann. Er spricht, fünf Männer hast du gehabt und der, den du hast, ist nicht dein Mann. Spiegel, etwas, wo ich mich selber sehe. Warum kann sie nicht dienen? Warum hat sie diese Quelle nicht? Jesus hält ihr den Spiegel vor und sagt, schau, Frau, da gibt es Dinge in deinem Leben, die behindern das, die blockieren das, die sorgen dafür, dass diese Quelle nicht sprudelt. Es ist ein Spiegel, der völlig rein ist. Jesus ist sündlos. Es ist ein Spiegel, der völlig unverfälscht ist. Nichts verkleinert, nichts vergrößert. Ein unverfälschter, reiner Spiegel wird ihr vorgehalten. Und auf einmal sieht sie sich in diesem Spiegel. Sie sieht ihre Gedankenwelt. Sie sieht ihre Worte, die sie gesprochen hat, die Worte des Hasses, fünf Männern gegenüber, der Ablehnung, der Unversöhnlichkeit. Sie sieht ihre Worte, sie sieht ihre Taten. Wenn ich von mir persönlich spreche, in meinem Leben war es so, dass ich, als ich 12 Jahre alt war, diesen Spiegel vorgehalten bekommen habe. Bis heute habe ich diesen Spiegel nicht weggeschmissen. Ich möchte, dass dieser Spiegel weiter zur Verfügung steht und dass bis heute mein Herr mir zeigen kann, wo die Dinge in meinem Leben sind, die noch nicht in Ordnung sind und er weiter an mir arbeiten kann, damit ich alle Zeit eine Quelle habe. Denn wenn ich nicht wage, in diesen Spiegel zu schauen, dann erreiche ich den Grund des Bodens dieser Quelle nicht. Ich kann kein Wasser schöpfen. Er hält ihr diesen Spiegel vor in den Themen der Sexualität, in den Themen der Wahrheit, in den Themen des Streites, in den Themen des Besitzes, in den Themen des Vertrauens, der Bitterkeit, des Stolzes, der Angst, des Hasses. In all diesen Themen hält Jesus einen Spiegel vor. Ja, sagst du, Andreas, weißt du nicht, dass du gerade zur Krefelder Gemeinde sprichst? Die haben diese Probleme nicht. Da sind solche Dinge nicht da. Ja, aber es könnte doch sein, dass einer hier ist. Dass einer hier ist, der sagt, doch, wenn ich in diesen Spiegel schaue, da sind Dinge, die sind nicht gut. Und dann kommt Jesus und er heilt. Und damit schließe ich auch. Letzte Folie. Noch eine weiter, die allerletzte Folie. Und da haben wir sie wieder. Jesus geht von Jerusalem nicht den Umweg. Er weicht nicht aus. Er lässt seine Gefühlswelt nicht regieren. Er tut das, was richtig ist. Und er geht geradeaus. Und dort geschieht, dass eine Frau nicht weiß, wie sie anbeten soll. Und er sagt, schau, so macht man das. Egal wo, egal welcher Berg, egal welche Tradition, das ist nicht wichtig. Egal welche Herkunft, das ist nicht wichtig. Zwei Sachen sind wichtig. dass es im Geist geschieht und in der Wahrheit. Erstens, du hast jemanden, den du anbeten darfst. Es gibt ihn, den Vater im Himmel, der sich durch Christus und den Heiligen Geist geoffenbart hat. Es gibt ihn. Es gibt die Adresse, wo ich meine ganze Anbetung völlig gefahrlos ausschütten und schenken darf. Ist das nicht fantastisch? Großartig. Es gibt den, ich anbeten kann. Und es muss im Geist geschehen. Ich muss eine innere Verbindung zu Gott haben. Und jemand heute Morgen hier ist, der sagt, du, das habe ich gar nicht. Ich habe diese Verbindung nicht. Dann denk über das Nächste nach. Und es muss in Wahrheit geschehen. Die Dinge, die Gott dann zeigt, wenn er den Spiegel vorhält, die muss ich ernst nehmen. Ich muss sagen, okay Gott, ich sehe das und ich achte das und ich bitte dich, dass du mir das Wasser gibst, dass du mich reinigst mit deinem Wasser, dass du mich erfüllst mit deinem Wasser und dass ich selber eine Quelle habe, die jeden Tag sprudelt, ob Sonntag oder Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag, und am Sonntag komme ich erfrischt und gestärkt in Gottesdienst, bringe etwas mit von dem Wasser, was ich die ganze Woche geschöpft habe. Das wünsche ich euch, dass jeder von euch, jeder von uns ungehindert und ständig aus dieser Quelle trinken kann. Dafür bete ich nun und sage Amen. Gott, du kennst uns an jedes Herz und wir haben einen ganz, ganz großen Wunsch, dass alles, was diese Quelle hindert, dass alles, was behindert, dass du durch uns hindurch fließen kannst, für andere zum Dienst uns gebrauchen kannst, dass das beseitigt und geordnet wird und wir dich wirklich ungehindert im Geist und Wahrheit anbeten können. Und so bitte ich darum, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns auch die Kraft gibst, die geraden Wege zu gehen. Du vergibst uns auch, wo wir Umwege gegangen sind, abgewichen sind, und hilfst uns ganz erneut auf, und dafür vertrauen wir dir, unserem Herrn. Amen. Amen.